In der heutigen Folge habe ich Tanja Roos zu Gast und wir sprechen über die Herausforderungen, Beziehung, Unternehmertum und Mutter, in diesem Fall von 4 Kindern, unter einen Hut zu kriegen. Sie ist außerdem die Frau von Dr. Christian Roos, den ich in Folge 262 zu dem Geheimnis glücklicher Beziehungen, Sex, Macht und Hingabe interviewt habe.
Solange ich dachte, ich bin machtlos, hat halt Chris tatsächlich nicht das gemacht oder so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe. Oder war dann halt schon widerspenstig. Und das war natürlich super anstrengend. Also er musste ja dann auch im Widerstand sein, weil wenn ich denke, er ist irgendwie entweder dominantes Arschloch oder ein Loser so. Solange ich das denke, bestätigt er mir das dann. Und wie ich dann, also ich kann so an unserer Beziehung ablesen, ob bei mir gerade wieder das Machtlos-Programm läuft oder ob ich im Sattel sitze und halt mich als Schöpferin meines Lebens erfahre. So.
Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Ich freue mich total, Tanja heute dir vorstellen zu dürfen. Tanja ist eine liebe Freundin von mir. Wir haben vor vielen Jahren uns kennengelernt über das Coaching tatsächlich, weil wir bei einem ähnlichen Coaching-Anbieter waren oder dem gleichen Coaching-Anbieter eine ganze Weile gelernt haben. Und Tanja und Chris, ihr Mann, den ich auch schon interviewt habe, sind einfach ein unglaublich inspirierendes, tolles Paar. Sie haben 2 Unternehmen. Eins, wo es um Reiseführer und Hotels geht und eins, in dem es eben um Life-Coaching und Partnerschaft geht. Außerdem haben sie 4 Kinder. Nuriel, der Kleine, ist jetzt gerade 4 Monate und rocken das wirklich unfassbar. Sie sind so liebevoll miteinander, so ein inspirierendes, unhübsches, glückliches Paar, dass ich einfach dachte, ich muss unbedingt Tanja nochmal einladen, nachdem ich mit Chris gesprochen habe, insbesondere weil Tanja eine wirklich, wirklich krasse Vergangenheit hat und ein tolles Beispiel dafür ist, dass Schicksalsschläge, sie hat beide ihre Eltern verloren, ihre Mutter durch Krebs, ihren Vater durch Selbstmord, ist selber einmal mit 3 Jahren kurz fast ertrunken, über all das reden wir auch in dem Interview, dass diese Form von Schicksalsschlägen eben nicht dazu führen müssen, dass du ein unglückliches, unerfolgreiches Leben führst, sondern ganz im Gegenteil, sie hat all das genutzt, um heute zu der Frau zu werden, die sie ist und hat einen ganz herzerweichenden, wie sagt man denn, Akzent oder Dialekt, ich verwechsel es immer, Akzent. Und ich freue mich, das jetzt mit dir teilen zu können. Und bevor wir reinstarten, ganz kurz nur, wollte ich fragen, ob du eigentlich unseren Konflikte-Workshop schon gemacht hast, kostenfrei. Wir haben den vor Ewigkeiten mal rausgebracht, aber ich erzähle da so gut wie nie drüber und ich dachte, vielleicht interessiert dich das. Wir haben einen Workshop, kostet nix, Audio-Workshop, in dem du in 6 simplen Schritten lernst, wie du jeden Konflikt löst, sodass danach kein schlechtes Gefühl zurückbleibt und du sogar mehr Nähe und Vertrauen erschaffen kannst. Anstatt mehr Distanz. Findest du auf ichgold.de/Konflikte. Verlinken wir aber natürlich auch nochmal. Lass uns loslegen mit Tanja. Tanja, ich finde es so geil, dass du jetzt da bist. Ich habe ja vor kurzem jetzt gerade mit Chris gesprochen und jetzt vervollständigen wir das Bild. Mal gucken, ob er die Wahrheit gesagt hat.
Genau.
Voll cool, dass du da bist. Danke, dass du dir
die schmutzigen Details. Ja.
Voll geil. Lass am besten direkt einsteigen. Ich hatte ja mit Chris ein bisschen darüber gesprochen. Was ist sozusagen dein Geheimnis für erfüllte, glückliche Partnerschaft? Und da haben wir natürlich viel irgendwie auf diese männliche Sicht geguckt. Und vor allen Dingen ist es natürlich spannend gewesen für mich so zu schauen, also seine männliche Perspektive mit meiner weiblichen Perspektive. Und was da ganz spannend war, ist, dass wir ja so ein bisschen rausgefunden haben, er fühlt sich immer so ein bisschen als er muss sozusagen die Männer in die Schranken weisen und für die Frauen kämpfen oder einstehen. Und bei mir ist ja tatsächlich lustigerweise genau andersrum, dass ich immer denke, ich muss irgendwie die Männer stärken und die Frauen von ihrem hohen Ross runterholen. Hast du auch irgendwie so eine Perspektive darauf, dass du denkst, sozusagen einer müsste mehr in die Schranken gewiesen werden, Mann oder Frau?
Nee, generell vertrete ich natürlich auch die Meinung, dass die Frau die Machtvollere ist und deswegen natürlich auch so den Rahmen für die Beziehung steckt. Und deswegen bei Coaching-Gesprächen auch oft das Gespräch irgendwie 50 Minuten mit der Frau ist und dann noch 10 Minuten mit dem Mann, weil eben sie die Erschafferin und die Schöpferin und die Rahmengeberin der Beziehung ist. Und das ist halt ganz spannend, also im Sinne von Schrankenweisen natürlich dann auch oft, dass trotzdem irgendwo mehr Verantwortung bei der Frau liegt, gefühlt. Also man hat ja da so dieses Bild von Frau macht 2/3, Mann macht 1/3 und das stimmt ja dann für die Partnerschaft auch überein, dass die Frau dann für 2/3 verantwortlich ist und der Mann für 1/3 und das findet man dann oft unfair, also ich vor allem.
Okay, ich muss dich mal direkt unterbrechen, weil die meisten, die jetzt zuhören, die haben natürlich nicht unseren Background und denken jetzt wahrscheinlich, was erzählt die denn für einen Quatsch? Auch vor allen Dingen, stimmt, ich muss ja immer alles alleine machen und das ist ja nicht das, was du damit sagen willst. Deswegen, vielleicht kannst du noch mal näher darauf eingehen, was meinst du damit, die Frau ist die Machtvollere?
Mhm. Also die Frau ist ja die gebärt, die Schöpferin ist, die einen extrem natürlichen Zugang zu dem kollektiven Bewusstsein hat, die total die Intuition oft lebt im Vergleich zum Mann. Und natürlich ist das sehr pauschal ausgedrückt und natürlich gibt es auch solche und solche Frauen und solche Männer, aber trotzdem ist es, wenn man sich die Geschichte anschaut und wenn man sich die allgemeinen Gegebenheiten anschaut, ist es halt oft so, dass die Frau die Machtvollere ist.
Wie äußert sich die Macht? Da kommt sie, hast du jetzt gesagt, wo sie deiner Meinung nach herkommt sozusagen, weil wir halt Leben erschaffen, ne? Weil wir den Rahmen halten, aber wie äußert sich das in deiner Meinung nach dann in der Partnerschaft?
Dass sie schon die Vision für die Partnerschaft oft hat und dann den großen Rahmen halt für die Partnerschaft steckt und eben auch entscheidet, wann man zusammenkommt, ob man zusammenkommt und oft auch, wann man sich trennt. Also es entscheidet oft die Frau, weil sie eben das große Bild hat.
Was meinst du mit dem großen Bild? Also ich höre jetzt die Frauen, die zuhören, die sagen, ja, ich habe kein Bild, ich will nur, dass er endlich mal wieder mit mir redet.
Ja, das ist halt oft dann, wenn man sich als Frau gar nicht darüber bewusst ist, wie machtvoll man eigentlich ist. Aber so, wenn man ans Reiten zum Beispiel denkt, da ist ja wenn man sagt, die Frau ist die Reiterin, die gibt vor, wo das Pferd hingeht, wie schnell es reitet, wie langsam es reitet und das Pferd ist quasi symbolisch der Mann, also die Potenz, dann das ist ein ganz ein schönes Bild, um das zu verstehen, wie das gemeint ist mit die Machtvollere. Also sie ist quasi die sieht, wo es hingehen soll, die alles im Blick hat und er ist der Erfüller, der halt gerne oder oft nicht so gerne, also ja, je nachdem, wie die Kontexte sind, der das eben für sie erfüllt, wo sie hin möchte, im besten Fall.
Okay, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also erstmal für alle, die zuhören, Tanja hat das mit dem Begriff Kontexte gesagt. Das ist sozusagen, ich sag mal, in Anführungsstrichen erfundener Begriff aus einer Coaching-Methode.
Genau,
das spricht so ein bisschen für die Meinung oder das Bewusstsein, so wie ich meinen Partner sehe in diesem Fall. Das heißt, wenn ich meinen Partner sehe als jemand, der irgendwie ein Weichei ist, dann wird er wahrscheinlich sich so zeigen als Weichei. Oder zumindest nehme ich ihn als Weichei wahr. Oder wenn ich denke, er ist voll der Macho oder voll das Arschloch, dann werde ich ihn wahrscheinlich als Macho oder Arschloch. Und so hast du es auch gemeint, oder?
Genau. Okay.
Genau. Das heißt, und du hast jetzt aber gesagt, und da schreien wahrscheinlich alle auf, der Mann ist der Erfüller, also der Mann sozusagen ist das Pferd, was dahin reitet, wo die Frau will. Und die Frau denkt jetzt wahrscheinlich, stimmt aber gar nicht. Ich will, dass er mit mir zum Yoga kommt. Ich will, dass er sich mit mir hinsetzt und mit mir abends redet. Und ich will, dass er bei mir irgendwie mir erzählt, was in ihm vorgeht und weniger Arbeit. Und das macht er aber gar nicht. Mhm. Also da erfüllt er das ja nicht. Wie passt das denn dann zusammen?
Also das kenne ich voll gut. Weil, also ich hatte auch voll lange die Meinung über mich, ich bin machtlos aus diversen Gründen. Also bei mir war es so, ich bin mit 3 fast ertrunken. Dann meine Mama ist ziemlich früh gestorben. Mein Vater hat sich das Leben genommen. Und ihr mir immer wieder hat auch in kleinen Situationen bestätigt, dass ich machtlos bin. Und dann durch diverse Coachings und Ausbildungen und Weiterbildungen konnte ich dann halt das tatsächlich wandeln und erkennen, wie machtvoll ich eigentlich in jeder Situation dann trotzdem war. Also beim Ertrinken, dass ich halt, also man kann sich die Geschichte immer so erzählen, dass man machtlos war, oder so erzählen, dass man halt machtvoll war, weil ich ja nicht gestorben bin, sondern überlebt habe.
Kannst du die Geschichte mal einmal aus beiden Perspektiven erzählen? Also sozusagen
ja,
die Machtlose
und Weil das führt halt dann dazu, dass man das auch in Partnerschaft weiterlebt und sich das dann in Partnerschaft bestätigt. Und wenn der Mann dann nicht macht, was ich mir wünsche, dann bestätige ich mir natürlich on a daily basis im Kleinen, schau, ich bin machtlos. Ich kann nicht beeinflussen, wo die Beziehung hingeht oder was wir machen oder was wir unternehmen oder über was wir reden und so weiter. Und genau, bei mir war es dann so, mit 3 waren wir in Schweden auf Urlaub. Ich bin Halbschwedin, wir sind jedes Jahr nach Schweden gefahren. Ich habe noch eine Schwester und waren da bei meinen Großeltern und die hatten einen Swimmingpool im Garten. Und der war immer mit einem Zaun halt abgeschlossen, also dass wir Kinder dort nicht hin konnten. Und einmal war dann eine Geburtstagsfeier und es waren ganz viele Verwandte da. Und wir haben meinen Opa mit Wasserpistolen abgeschossen. Und das war halt auf der anderen Seite vom Haus quasi. Und das eine Mal war eben das Tor zum Swimmingpool offen und meine Wasserpistole war leer. Und ich bin hin zum Pool, habe mich so drüber gelehnt und wollte die eben auffüllen und bin dann samt Klamotten halt reingefallen und konnte eben noch nicht schwimmen. Also da war ich 3, 4. Und kann mir halt noch ganz genau an die Situation erinnern, wie ich halt unten am Boden schon liege und halt hochgucke und diese Wasseroberfläche sehe und aber nicht hochkomme. Also ich probiere alles und komme aber nicht hoch. Und dann in allerletzter Sekunde, also vor dem Bewusstloswerden, hat mich dann eben witzigerweise der Bruder von meinem Opa, also der Onkel von meiner Mama quasi, mein Großonkel, hat mich dann rausgeholt. Und das war so meine erste Erinnerung an das Leben ist irgendwie gefährlich und ich bin irgendwie bedroht und das kann halt jederzeit zu Ende sein. Und ich bin machtlos, weil ich hätte mich ja nicht selber rausholen können. Also ich wäre gestorben, hätte nicht der Großonkel rausgeholt.
Ich finde es halt, genau. Ich finde es voll schön, dass du das, also vielen Dank erstmal fürs Teilen der Geschichte, weil was ich daran ganz, ganz, finde ich voll spannend jetzt zu hören, wie du das dann aufgelöst hast, weil das ist ja exemplarisch für, und du hast ja noch viele andere Schicksalsschläge irgendwie erlebt, wenn man das jetzt Schicksalsschläge nennen möchte. Und das ist ja was viele, oder ich würde sagen, alle von uns haben so ein Zeug, ne? Bei den einen sind das sozusagen größere, dramatischere Dinge wie Elternteil verloren, fast ertrunken, keine Ahnung, ne, so wirklich Missbrauchserfahrung gemacht oder so. Und bei einigen sind es ja, ich sag mal, alltäglichere Geschichten wie, keine Ahnung, meine Eltern wollen immer, dass ich gut in der Schule bin und ich kriege das aber nicht hin und bin unter so einem Leistungsdruck oder ich werde immer belächelt als Kind und nicht ernst genommen oder es wird irgendwie sich über mich lustig. Also so kleine Mini-Traumata. Ich nenne die halt gerne auch Traumata, um zu verdeutlichen, dass das eben nicht ein großes dramatisches Ereignis sein muss, wie es jetzt bei dir war.
Ja.
Und da wird ja oft, denkt man ja oft so, naja, ich meine, ich habe da ja nichts, also ich war ja nicht schuld. Ich habe ja nicht dafür, ich wollte ja nicht so behandelt werden von meinen Eltern, wie bei dir jetzt auch. Ich wollte ja nicht ertrinken und ich hätte ja auch wirklich nichts machen können, weil manchmal wird das, finde ich, gerade in dieser spirituellen Bubble, es war halt deine Absicht, wird dann gesagt, oder du wolltest sozusagen ertrinken. Und das ist schwierig, glaube ich, für unseren Verstand zu greifen, weil natürlich wolltest du nicht im Pool fallen.
Ja.
Ja. Also voll
das
gut.
Das ist total schwierig und das ist für mich auch extrem wichtig, also auch im Coaching, dass man halt extrem viel Raum lässt für Trauer und Wut über all diese großen Traumata und Mini-Traumata.
Ja.
Weil eben Leid und Leiderfahrungen eben oft mit dieser toxischen Positivität so runterfrisiert werden. Also es ist so happy-go-lucky, in jedem Scheiß liegt ein Geschenk und aus Zitronen Limonade machen. Und das ist so diese wirklich krankmachende Positivität, alles irgendwie einfach ins Positive kehren. Und so schnell und so einfach ist es halt nicht, sondern es ist ein oft langwieriger und schmerzvoller Weg, das zu wandeln. Und deswegen, wenn ich so schnell sage, ja, ich habe mich machtlos gefühlt und jetzt fühle ich mich aber machtvoll und so weiter und das war alles super easy. Nein, es war super schwierig, es war super lange und auch heute noch lange nicht vorbei, sondern immer wieder stoße ich an diese Grenzen und an diese alten Muster und auch in Streits kommen die immer wieder hoch. Und ich nutze auch Chris voll oft dafür, um diese Trauer und diese Wut über vergangene Traumata nochmal aufzuarbeiten.
Ja.
Und loszulassen und halt zu wirklich zu leben. Weil da auch ganz spannend, also habe ich gerade nochmal einen spannenden Artikel gelesen, dass der Nummer 1 Grund, warum viele Frauen halt Krebs kriegen, ist tatsächlich unterdrückte Wut. Und dass wir Frauen uns nicht erlauben, wütend zu sein und irgendwie eingetrichtert bekommen haben, wir sollen irgendwie leise und brav und so weiter sein, dass das ein gutes Mädchen ist, also in der Kindheit und dann irgendwie eine gute Frau. Und ich voll die Frauen darin ermutigen möchte, dass sie ihre Wut leben.
Mhm. Spannend irgendwie. Ich bin voll wütend. Deswegen so, oh Gott, mich bestimmt nicht, bitte nicht bestärken, weil ich glaube, ich habe das, sitzt glaube ich eher auf der anderen Seite vom Pferd. Aber ich kann das schon sehen, ne, dass es halt oft irgendwie so diese Überforderung oder Verzweiflung, dass da oft halt was anderes hintersteht, ne? Und dann kommen die Frauen
genau.
Zu und denken sie, ich kann es nicht sein, das in Schokolade zu essen. Und dann denkt sie, ja, ist ja emotional, jetzt müssen wir mal gucken, was eben da drunter liegt. Mhm. Voll spannend und auch.
Und wir, genau, da noch als Ergänzung, wir Frauen halt, da wir so eine gute Intuition haben und ein sehr großes Bewusstsein erleben wir auch den Schmerz von vergangenen Generationen. Also wir fühlen, auch wenn du nicht vergewaltigt worden bist, du fühlst mit jeder Frau, die vergewaltigt worden ist, weil du weißt, wie es wäre.
Mhm.
Und auch alle Frauen, die irgendwie am Scheiterhaufen gelandet sind, weil sie ihre Meinung geäußert haben, alle Frauen, die nicht arbeiten durften, nicht wählen durften, unterdrückt worden sind, geschlagen worden sind, und eben missbraucht worden sind, sexuell jetzt auch wieder ja mit dem Krieg. Also es ist ja auch einfach eine Form des Kriegführens, die Frauen zu vergewaltigen. Und diesen Schmerz fühlen wir auch, wenn es dir nicht selber am eigenen Leib passiert ist.
Hm. Okay, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal dann hingucken, wie man das gewandelt kriegt, weil das ist natürlich, aber ich würde gerne trotzdem erst nochmal die Ertrinken-Geschichte von der anderen Perspektive hören.
Genau, und die andere Perspektive ist halt, dass also tatsächlich in diesen Sommern, also ganz meine Großeltern hatten früher auch nicht viel Geld, aber haben halt dann voll viel gearbeitet und konnten sich eben dann diesen Pool leisten. Und Und in diesem Sommer haben das halt also ganz viele schwedische Familien gemacht und es sind ganz viele Kinder ertrunken tatsächlich, weil es halt noch keiner gewöhnt war. Und ja, und das halt so schnell passiert. Also jeder, der Kinder hat, weiß, irgendwie sobald Gewässer ist, es ist einfach so schnell und so ein leiser Tod und passiert halt in Sekunden so.
Ja.
Und deswegen, dass sich da das Blatt so gewendet hat, dass ich eben in letzter Sekunde rausgeholt worden bin, ist halt unfassbar, unfassbar toll und ein unfassbares Geschenk. Und das habe ich mit Chris nämlich vor 2 Tagen nochmal drüber geredet, weil es so spannend ist, weil der Mann, der mich rausgeholt hat, halt auch an Depressionen jetzt leidet und ein Alkoholproblem hat und sich, glaube ich, als der größte Loser empfindet, den es so gibt. Und der gar nicht weiß, dass der mir das Leben gerettet hat und also gar nicht bewusst sich daran erinnern kann und dass er mir das Leben gerettet hat und was daraus entstanden ist, aus dieser Geste oder aus dieser Kleinigkeit, dass er zufällig halt bei dem Pool vorbeigekommen ist. Und ich wollte ihm jetzt nochmal schreiben, dass halt ich jetzt 4 Söhne habe und glücklich verheiratet bin. Und ich finde es halt so magic, dass aus so kleinen, also oft denkt man irgendwie ja, nur der was irgendwie vorne steht und applaudiert wird und im Außen groß ist, der hat irgendwie Einfluss. Aber wie so kleine, stille Gesten oder Dinge oder Entscheidungen halt zu ganz was Großem führen, was man gar nicht weiß, zu was das führt. Also das finde ich ganz, ganz ein schönes Bild. Und dass er eben, dass ich auch eine extrem negative Meinung halt über das Mannsein hatte, weil halt mein Vater auch sehr schwierig war und Alkoholiker war und sich dann letztendlich das Leben genommen hat. Und dass aber da mir ein Mann das Leben gerettet hat. Also die erste Erfahrung irgendwie mit Mannsein ist für mich. Und selbstlos auch. Also einfach, ja, und dass halt ich halt eben diese Situation nicht, also dass ich nicht gestorben bin, sondern überlebt habe und die heute lebe, ist halt einfach super machtvoll.
Ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß natürlich, was du meinst, und könnte mir allerdings vorstellen, dass das in mancher Ohren auch klingt wie, sag ich mal, schön geredet. Was sind die Komponenten, die es braucht, um so ein Trauma, so einen Prozess sozusagen aufzuarbeiten? Weil das war ja ein Prozess. Das eine hast du schon gesagt, es ist wichtig, auch die Gefühle, die sozusagen an dem Ereignis dranhängen oder die wir abgespeichert haben, auf jeden Fall rauszulassen und zu fühlen. Kannst du noch irgendwas benennen, wo du denkst, okay, der Schritt war wichtig, das Schritt war der eine, zum Beispiel bezogen auf das Mannsein, wobei das mit dem Mannsein ja jetzt nicht unbedingt was mit sozusagen diesem Machtlos im Wasser zu tun hat.
Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist Vergebung gewesen, also mir selber zu vergeben, weil dann war natürlich so dumm quasi, so selber hinzugehen. Es war verboten. Ich wusste, dass es verboten ist und dann dorthin zu gehen und selber meine Pistole aufzuladen, statt zu warten, bis alle dorthin gehen, ist halt irgendwie total, also dumm gewesen. Und dann aber auch, dass meine Eltern mich nicht gehört haben. Also die waren drinnen im Haus und haben mich nicht gehört. Und dann habe ich natürlich auch eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, das wäre so knapp gewesen und sie haben mich nicht gehört. Also auch ein Vorwurf an meine Eltern. Und auch, dass keiner von denen mich gerettet hat, sondern eben ein entfernter Verwandter. Und auch aber dann dem zu vergeben.
Ja.
Weil jetzt als Mama weiß ich halt auch, wie schnell sowas passiert und dass man nicht immer alles im Blick haben kann und sich die Kinder auch verletzen werden und es wenig hilft, wenn ich mir dann die ganze Zeit die Schuld gebe.
Ja.
Und genau, und da eben auch eine Großzügigkeit mir gegenüber und meinen Eltern gegenüber zu haben. Und was auf jeden Fall auch geholfen hat, ist immer zu schauen, okay, was ist tatsächlich passiert und was interpretiere ich noch rein?
Mhm.
Also so alleine zu sagen, oh, ich bin im Pool gefallen und war deswegen machtlos, ist schon eine Interpretation zu viel quasi, weil es nichts miteinander zu tun hat. Also ich bin einfach in Pool gefallen, Punkt.
Ja.
Und wir Menschen tendieren aber dazu, weil wir Geschichtenerzähler sind und selber dann immer zu allem, was passiert, noch eine Geschichte drauf zu packen und zu
man könnte
zu
das ja
interpretieren,
auch,
sowohl im Positiven wie im Negativen. Also
genau.
Irgendwie mir ist was Gutes passiert, das muss sein, weil ich irgendwie Good Karma habe und dieses und jenes passiert ist. Und im Negativen genauso. Also ich bekomme Krebs, weil ich wohl ein schlechter Mensch sein muss und dieses und jenes. Also wir erzählen dann immer Geschichten und packen die drauf und das ist halt wenig hilfreich. Und deswegen immer zu gucken, wenn du eine Situation hast, was für dich nicht vollständig ist oder nicht geheilt ist, dass man dann immer schaut, okay, was ist tatsächlich passiert?
Hm, ja, voll.
Was könntest du mit der Kamera filmen?
Ja, ja, genau, das mache ich auch immer. Das Stummfilm-Tool.
Ja, genau.
Ich habe auch gerade gedacht, weil man könnte ja die Geschichte auch komplett andersherum erzählen. Du hast sozusagen, entschieden hast du natürlich nicht, aber du hast sozusagen das Leben mal getestet und du kannst sogar mit 3 in Pool springen, deine Eltern außer Reichweite und trotzdem gerettet werden. Also so sicher ist sozusagen Leben, dass du sogar so ohne deine Eltern mit 3 in Pool springen kannst und trotzdem noch gerettet wirst, ist ja sozusagen das Gegenteil.
Genau, und ich kenne beides. Also ich habe dann mich tatsächlich im weiteren Leben oft machtlos gefühlt und mir das bestätigt, aber ich habe auch extremes Risiko gelebt. Also eben dieses im Pool springen und keiner ist da und ich überlebe trotzdem und so habe ich auch immer gelebt. Also beide Seiten der Medaille quasi.
Ja.
Und beide haben einen Preis und dann ist es halt schön, wenn man dann tatsächlich indem man die Erfahrung, die für einen ein Break war, wenn man die so heilen kann, dass man dann die Synthese leben kann.
Ja, genau, die dritte Lösung.
Ja, genau.
Lass nochmal zurückgehen zu heute. Das heißt, du hast sozusagen irgendwie abgespeichert, ich bin irgendwie nicht machtvoll. Das ist ja wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu klein, ich bin zu doof, zu dick, zu dünn, was auch immer. So einer von diesen Grundglaubenssätzen, die uns sozusagen wir irgendwie ein Sog sind für Erfahrungen, die uns das immer wieder bestätigen im Heute.
Genau.
Wie hat sich das gezeigt? Also wie warst du mit Chris in den ersten Jahren vielleicht? Und was für Erfahrungen hast du gemacht, die dir immer wieder bestätigt haben? Siehst du? Bin nicht machtvoll oder bin machtlos.
Also erstmal vor Chris noch natürlich ganz oft mit meinem Papa.
Ah ja.
Weil er war Alkoholiker, also er war ganz ein liebevoller Papa auch, aber eben auch hat viele Schattenseiten gehabt und Schattenthemen gehabt, die er nicht aufarbeiten konnte oder wollte. Und genau, und der hat ganz oft mir versprochen, dass er halt aufhört zu trinken und hat es halt nie gemacht. Und da habe ich halt jedes Mal gedacht, okay, ich bin es nicht wert, dass der für mich aufhört zu trinken und er versaut mir die Kindheit und ich muss machtlos sein, weil sonst würde er ja für mich aufhören zu trinken.
Ja.
So.
Ja, und das ist vielleicht mal was.
Über Jahre habe ich das gelebt.
Ja, was an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass du natürlich wahrscheinlich als Kind nicht da saßt und die ganze Zeit dachtest, ich bin machtlos. Oh, ich bin wahrscheinlich machtlos. Sondern das ist ja subtiler, ne? Das finde ich nochmal wichtig zu verstehen, jetzt für alle, die zuhören, dass wir das natürlich eher sozusagen aus dem Erwachsenenbewusstsein rückblickend erkennen können und nicht unbedingt in der Situation selber. Das Gefühl war wahrscheinlich da, aber das Bewusstsein halt darüber natürlich nicht, ne? Nee, wann hat dein Vater sich umgebracht? Wie alt warst du da?
Da war ich 25.
Ja.
2010 war das, genau. Und davor, also 7 Jahre davor, ist meine Mama an Leukämie gestorben. innerhalb von 3 Monaten von Diagnose wow. bis Tod. Sie war 44. Also ja, was einfach die krasseste Zeit und schwierigste Zeit in meinem Leben war. Und auch da, also da weiß ich noch, da bin ich dann, sie war auf der Intensivstation und ich war in Innsbruck in Österreich in einem Café mit meiner Schwester, wie wir sie besucht haben kurz. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, sie darf nicht sterben, sie darf nicht sterben, sie darf einfach nicht sterben. Und dann ist sie 2 Tage später halt gestorben und das war auch so wie ein Brett auf dem Kopf. So, das kann einfach nicht wahr sein, dass meine Mama mit 44, also eine bildschöne, sportliche, gesunde Frau, einfach stirbt. Und das war Machtlosigkeit mal 5 Millionen so. Mhm. Das Gefühl werde ich nie vergessen. Und genau, und dann halt alles, dieser ganze Rattenschwanz, was da mit einhergekommen ist, dass ich halt auch meinen Papa dafür die Schuld gegeben habe, weil er halt all die Jahre ja ihr Leben auch schwer gemacht hat, mit dass er nicht aufgehört hat zu trinken und sie bei ihm geblieben ist und nie gegangen ist. Also sie hat immer die Konsequenz angedroht, wenn er nicht aufhört oder was macht, dann verlässt sie ihn. Aber sie hat ihn nie verlassen, außer dann halt, dass sie final ihn verlassen hat, indem sie gestorben ist. Und da war halt so viel zum Aufarbeiten und Heilungsarbeit notwendig, dass ich das auflösen konnte und heute so ein erfülltes Leben leben kann. Also 100-mal hinschauen und durch jegliche Prozesse gehen und halt negative Meinung über alles, was man haben kann. Also Mann, Frau, Leben.
Glaubst du, es ist möglich, ein erfülltes, glückliches Leben zu leben, wenn man da nicht hinguckt? Also wenn man das versucht, sozusagen wegzuschieben?
Nee, glaube ich nicht. Also du kannst oberflächlich sicher ein glückliches Leben leben, aber hinter der Oberfläche, also wenn du dir die Themen dann nicht anschaust, wird es sicher immer in dir arbeiten.
Ja, es ist irgendwie, ich habe das gefragt, weil ich gerade so dachte, ich kenne einige natürlich irgendwie, die oder auch in den Kursen und so weiter, dass es denen natürlich schwerfällt, gerade mit traumatischen Erlebnissen da irgendwie hinzugucken. Immer wegen dieser Angst, dieser Befürchtung, der Retraumatisierung oder dass es halt schlimmer wird, als es sowieso schon ist. Was hat dir die Kraft gegeben, das dennoch zu tun?
Na, schon, dass ich das Wissen in mir gehabt habe, dass ich das angucken muss oder sonst eben das wiederhole.
Ja.
Und auch schon gemerkt habe, also in vorigen Beziehungen mit Männern zum Beispiel, die waren immer schwer und schwierig und toxisch auf ihre Art. Und dass ich halt schon gemerkt habe, wie ich dann Muster aus meiner Kindheit und mit meinen Eltern wiederhole. Und wie ich dann Chris getroffen habe, also der ist halt echt die Liebe meines Lebens. Und da das wollte ich einfach nicht, dass ich da das kaputt mache, indem ich diesen ganzen Scheiß aus meiner Vergangenheit halt mit in die Beziehung nehme. Und dann finde ich es halt auch, zum einen bringt es einem einfach extrem viel, sich das anzuschauen und zu transformieren und zu heilen. Und andererseits macht es auch tatsächlich Spaß, das zu machen. Also es ist einfach auch auch wenn es schmerzvoll ist dazwischen, wenn es dann einmal so eine Transformation durchlebt hast, wo du erkannt hast, oh wow, ich bin gar nicht machtlos, sondern ich bin ihre Macht voll und kann mir jetzt ein Leben erschaffen, wie ich mir das wünsche und kann die Geschichte neu schreiben und muss nicht den Scheiß meiner Eltern wiederholen, sondern kann komplett neu frei wählen. Das ist einfach so, so toll und schön und dass man dass ich gar nicht verstehen kann, wie man das nicht machen möchte, quasi.
Mm. Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich glaube, viele haben tatsächlich gar nicht das Bewusstsein darüber, weil wir, glaube ich, beide das Privileg haben, schon irgendwie in diese, viel von diesem Bewusstsein mitgebracht zu haben, sozusagen, dass es an sich möglich ist oder auf der Suche gewesen zu sein oder so. Mm. Weil ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich irgendwelche Leute in unseren Kursen habe, die dann sagen, so, keine Ahnung, die sind Mitte 60 oder so und sagen dann so, ja, ich beschäftige mich jetzt so seit 2 Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung. Ich denke immer so, also abgefahren, wie man so lange ein Leben leben kann, ohne sich damit zu beschäftigen. Aber ein anderes Thema. Du hast
ja, viel... Ja, das stimmt. Aber also ich kenne schon auch Leute, die viel erlebt haben und viel Negatives auch erlebt haben und trotzdem irgendwie ein glückliches Leben leben. Also es gibt schon natürlich Strategien, unabhängig davon, alles anzuschauen und nochmal zu prozessieren und zu heilen. Also es gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es ja die Theorie des Seelenalters. Ich weiß nicht, ob ich dem 100% Glauben schenke, aber es wäre natürlich eine logische Erklärung, dass Seelen, die älter sind und schon öfter hier waren, dass die dann sich tatsächlich mehr angucken wollen und jüngere Seelen einfach leben und das Leben genießen. Und also ich kenne auch das, dass ich Leute in meinem Bekanntenkreis mir angucke und die sich halt gar nichts anschauen und trotzdem irgendwie ein fröhliches Leben leben und wo ich mir, also die bewundert ich auch oft und denke mir, oh ja, so, man kann es auch leicht machen.
Kann so einfach sein.
Ja, voll. Also auch dieses Übertherapieren oder über sich alles angucken und so, habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ist auch nicht förderlich. So.
Nee, ja.
Also irgendwann musst du auch wieder einfach dich ins Leben stürzen und leben.
Ja.
Wie alles, wie alles zu therapieren.
Ja, macht total Sinn. Mhm. Du hast 4 Söhne.
Mhm.
Der kleinste ist 4 Monate, ne? Ist Nuriel jetzt.
Genau.
Nuriel der älteste ist.
4 Monate. Älteste ist 8.
8, genau, ja. Mhm. Was hat das Leben als Mama von 4 Kindern oder vor kurzem von 3 Söhnen auch noch für einen Einfluss auf dein Leben, beziehungsweise natürlich auch auf deine Partnerschaft, würde mich interessieren?
Also, es ist das totale Abenteuer, 4 Kinder haben, und es ist super kräftezehrend und es ist wunderschön und es ist mein größtes Learning hier, Mama zu sein und Mama von Söhnen zu sein auch, und das Erfüllendste. Also es ist immer von allem alles. Natürlich macht man Sinn auch mit 4 Kindern dann auch dazwischen Sorgen, ob alles gut wird, ob dass man Mama ist und dann Mama von 4 Kindern ist natürlich eine große Verantwortung so. Und auch ein ständiger Loslassprozess, also mit der Geburt angefangen, das erste Loslassen und hört nicht auf und ja. Und gleichzeitig sind sie aber so tolle Jungs und es macht so viel Spaß mit denen und es ist einfach so schön, Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, die man über alles liebt. Und es, ja, und natürlich habe ich mir ab und zu auch mal eine Tochter gewünscht, einfach auch um das Weibliche so mit wem teilen zu können. Und auch, weil meine Mama eben so früh gestorben ist, um irgendwie das auch nochmal auf einer anderen Art neu zu leben so. Aber ich kann auch sehen, wozu ich 4 Söhne haben soll. Ja.
Wieso?
Also, ganz kurz. Na, weil es mir auch einfach, also mit der negativen Meinung auch, die ich über Männer hatte, konnte ich die halt auch durch meine Söhne und dank meinen Söhnen wandeln.
Ja.
Und immer wieder, also nicht, dass ich jetzt fertig bin, kommen immer wieder dann natürlich Situationen, wo ich mir denke, oh Gott, ihr seid einfach doch anders.
Ja.
Frauen und Männer sind einfach doch anders. Du kannst nicht sagen, also wir kaufen denen auch Puppen und ziehen denen auch pinke Sachen an und lila Sachen an und lackieren ihnen auch die Fingernägel, wenn sie das möchten und alles drum und dran so. Und trotzdem sind es halt Jungs, die kämpfen ohne Ende. Ja. Egal, ob die Kampfspielzeug haben, jedes Spielzeug wird irgendwie zum Schwert.
Ja.
Und ja, und so ist es einfach, sind Geschlechter einfach doch verschieden. Und ich war immer schon sehr eine krasse Feministin und auf dem Gleichheitstrip auch.
Mhm.
Und da lehrt mich unser Alltag auch immer wieder neue Dinge und halt der Unterschiedlichkeit auch zuzustimmen. Und die nicht nur zuzustimmen, sondern halt das auch zu feiern, das Mannsein und Jungsein. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein großes Learning.
Wahnsinn. Das ist ja nicht nur so, als hättest du vier Kinder, eins davon ein mini kleines Baby, sondern du hast ja auch noch eine Partnerschaft und bist selbstständig. Also ihr habt zwei Unternehmen.
Mhm.
What the fuck? Wie kriegst du die Grätsche hin? Beziehungsweise als erstes würde mich mal interessieren, was hat das für einen Einfluss auf eure Partnerschaft? Weil ich meine, es ist schon mit einem Kind oder zwei Kindern, finde ich, herausfordernd, weiterhin ein Liebespaar zu sein und nicht nur Eltern zu sein. Harte Arbeit. Plus ein Unternehmen haben wir ja auch, aber wir haben jetzt auch nur zwei Kinder und die sind auch schon groß. Aber was hat das bei euch für einen Einfluss auf eure Partnerschaft gehabt, die Kinder, oder hat immer noch?
Also wir haben letztens gescherzt, dass wir ein Beziehungscoaching-Unternehmen gründen haben müssen, damit die Beziehung halt von uns auch toll bleibt, weil es halt so krass, also würden wir jetzt ganz was anderes noch arbeiten und nicht in dem Bereich, dann wäre es noch viel schwieriger, weil so sind wir halt gezwungen, auch über unsere Beziehung immer wieder zu sprechen und die halt, also wenn was nicht funktioniert oder wenn wir einen Konflikt haben, den halt schnellstmöglichst auszuräumen und auszudiskutieren, damit wir das ganze Programm halt stemmen können auch.
Ja.
Und also es ist super herausfordernd, es jetzt auch noch mit Corona und wir haben unser anderes Business ist ja ein Reisebusiness, also wir schreiben Reiseführer und produzieren Reisecontent. Und dann kam Corona und dann mit Homeschooling und das war einfach dazwischen, also ich war echt oft, dass ich mich im Bad eingeschlossen habe und einfach mal geheult habe und alles loslassen habe und wirklich fix und fertig war. Und Chris genauso, also ich kenne keinen Vater, der so viel mit den Kindern macht wie Chris. Also der bringt bringt mit vier Kindern, zwei davon in den Kindergarten, einen in die Schule, das Baby in der Trage, also macht echt so krass viel mit denen. Und wir versuchen uns das halt alles gut aufzuteilen. Und die Selbstständigkeit kommt halt tatsächlich uns da zugute, weil wir halt uns frei einteilen können, wann wir arbeiten. Also ich arbeite super gerne in der Nacht zum Beispiel.
Und wozu auch schlafen.
Halt, genau. Aber und Chris übernimmt dann die Morgenschicht und ich kann halt länger ausschlafen.
Mhm.
Und wir haben uns schon so ein kleines Schichtmodell entwickelt, dass wir halt, wenn halt viel beruflich ansteht, dass wir halt so in Schichten arbeiten. Und es ist aber natürlich super herausfordernd und wir haben auch finanzielle Abstriche gemacht. Also jetzt, wo die Kinder so klein sind, haben wir uns halt entschieden, ja, okay, wir wollen möglichst viel Zeit für die da sein, also nicht möglichst viel arbeiten und irgendwie dann eine Nanny haben, sondern wir wollen tatsächlich selber möglichst viel für die Kinder da sein und nicht, dass wir das andere irgendwie doof finden, sondern einfach, weil es wir so wollten. Und dann führt das halt dazu, dass man natürlich erstmal weniger verdient, weil man halt weniger arbeitet. So.
Mhm.
Und das war auch ein Streitpunkt tatsächlich dann, weil wir beide halt sehr ehrgeizig sind und halt viel vorhaben beruflich auch und unsere Arbeit auch lieben. Also jetzt auch das neue Coaching, das haben wir letzten Herbst gegründet und war schon immer in unserem Kopf, dass wir das machen wollen. Und dann mit der vierten Schwangerschaft haben wir dann entschieden, okay, jetzt springen wir noch mal ins kalte Wasser. Wir machen das jetzt einfach.
Klar, das Erste, was einem in den Kopf kommt, ich bin schwanger mit dem vierten Kind, gründe ich doch ein Unternehmen. Total logisch.
Ja, es war halt irgendwie so, auch durch Corona, wir haben es halt in unserem Umfeld gesehen, irgendwie Partnerschaften echt am Anschlag und kurz vor Trennung und tatsächlich getrennt und so weiter. Und wir haben so viel Wissen angesammelt die letzten Jahre und hat das nie nach außen getragen und nie damit was beruflich gemacht. Und dann, wie gesagt, die Welt braucht uns.
Ja, voll gut.
Also, ja, genau. Und hat viele immer gesagt, oh, ihr wirkt so glücklich, wie macht ihr das mit vier Kindern, dann noch so eine Beziehung führen und irgendwie den Partner so wertschätzend behandeln, meistens. Also wir können auch krass streiten, wie wir auch Dana und Matthias schon privat erzählt haben. Yeah. Aber genau, es ist irgendwie total schön jetzt, andere Paare halt auf ihrem Weg zu begleiten und zu sehen, die Themen sind immer die ähnlichen und wir haben uns halt extrem viel damit beschäftigt und auch extrem reden so viel miteinander.
Ja.
Und schreiben jetzt auch ein Buch und haben jetzt einen eigenen Podcast, das neue Wir, und sprechen über Beziehungsthemen und das ist irgendwie einfach unser Herzensthema und wird es immer bleiben und deswegen ist es halt jetzt toll, wenn wir da auf dem Weg sind, auch wenn es oft längsamer geht, wie wir uns das wünschen. Also wir sind sehr ungeduldig und dann oft frustriert auch und sagen, hey, wir wollten ja das und das und das noch machen und dann feiern wir uns auch nie dafür, was wir schon alles erreicht haben, sondern machen uns eigentlich immer fertig, was wir noch nicht erreicht haben.
Kenne ich auch.
Also ist dann ein guter Antrieb auch, aber genau, in dem müssen oder wollen wir uns üben, dass wir halt dem zustimmen, dass es halt mit vier Kindern auch langsamer gehen darf. Ja. So.
Wie findet ihr oder findet ihr überhaupt mit vier Kindern und zwei Unternehmen noch Paarzeit? Also habt ihr manchmal jemals so exklusiv Zeit zu zweit?
Also da wir wissen, wie wichtig das ist, auch dass wir regelmäßig Sex haben zum Beispiel, weil das einfach wie so das Öl im Getriebe ist, also da läuft irgendwie alles smoother, wenn wir halt Zeit für Zärtlichkeit und Intimität haben. Und machen das ganz bewusst. Also wir buchen uns dann zum Beispiel ein Hotel in der eigenen Stadt, also dass wir nicht weit fahren müssen für eine Nacht. Und die Oma, also Chris Mama, kommt dann und schaut auf die Jungs. Haben wir jetzt seit dem Baby natürlich noch nicht gemacht, aber davor. Und schauen schon, dass wir halt dann, auch wenn es kurz ist, also man denkt ja oft dann, das ist so ein Aufwand, jetzt auch noch irgendwie einen romantischen Abend zu verbringen. Aber oft ist es halt viel weniger Aufwand, das einfach zu machen und dann dafür weniger zu streiten oder weniger Tension zu haben. Und da achten wir oder ich vor allem auch schon drauf, dass wir das regelmäßig machen.
Was ist regelmäßig denn dann für euch?
Also ich bin kein Fan davon, dass man sagt, jeden Mittwochabend müssen wir uns treffen. So, also machen ja manche und empfehlen ja auch viele Paar-Coaches. So.
Ja.
Wir sind sowieso total spontane Leute und mit Kindern ist man ja schon sehr unspontan. Und dann auch, wenn ich dann auch noch irgendwie das Date an einem fixen Tag haben müsste, das wäre für mich dann mehr Druck wie Freude. Und deswegen immer, wenn's passt oder in kleinen Momenten dazwischen, dass man halt schaut, ah, okay, einfach mal einen Zungenkuss in der Küche so.
Mhm. Hm, voll schön.
Und einfach so den Alltag, dass da, wenn da Partnerschaft quasi ein Fokus ist und bleibt, dann merkt man das halt in der Partnerschaft, wie sehr das einen Unterschied macht. Und dann auch aber, was dafür von Notwendigkeit ist, ist, dass man halt, wenn Unterbrechungen sind, also wenn ich was doof finde und er was doof findet, dass wir darüber halt auch uns, also die Zeit dafür nehmen, das zu besprechen im Kern und nicht einfach weitermachen, sondern, also ich bin da extrem hartnäckig, wenn mir irgendwas
hat schon
nicht passt.
Ja.
Ich lasse ihn da auch nicht raus und musste es dann im Kern besprechen und auflösen. Und sonst ist es auch Wochen später noch bei uns schlechte Stimmung, wenn wir das nicht im Kern dann auflösen.
Ja.
Also wir sind da sehr extrem auch. Also wir können auch mega krass streiten. Also nach wie vor fliegen die Fetzen und manchmal auch Gläser und so irgendwelche Lampen herum. Weil wir echt sehr leidenschaftlich sind beide und sehr temperamentvoll sind beide. Und da stoßen wir dann aneinander. Und das ist aber tatsächlich auch ein Grund, warum es auch im Bett nach wie vor leidenschaftlich ist, weil wir halt auch irgendwie Unstimmigkeiten nicht einfach als Kompromiss akzeptieren, sondern halt das Bestmögliche in der Partnerschaft wollen und deswegen immer schauen, okay, wo ist jetzt hier die Synthese? Also Kompromisse, nein, danke, sondern immer nach der Synthese gucken, wo halt beide gewinnen und beide das kriegen, was sie haben wollen.
Ja, voll gut.
Und es war, also wir haben jetzt, um es konkret zu machen, ganzen akuten Konflikt gehabt irgendwie, weil Chris halt schon, also wir haben dann mein Unternehmen fortgeführt, also Chris ist eigentlich promovierter Maschinenbauingenieur, hat dann mit dem zweiten Kind gekündigt, seine Festanstellung und hatte echt einen mega guten Job, hat dann gekündigt, ist bei mir im Unternehmen mit eingestiegen und dann haben wir jetzt das bis jetzt gemacht. Und er hat dann natürlich beruflich auch seine größten Passions, also er ist so gerne Coach, aber hat das halt auch zurückstecken müssen, damit wir halt mein Business machen können, weil sich mehr einfach nicht ausgegangen wäre. Und hat dann schon auch dazwischen einen Vorwurf gehabt, warum muss er jetzt hier die ganze Zeit Kinder und Haushalt und Kochen machen und er halt sein Berufliches nicht weiterbringen kann und das jetzt über Jahre. Und das war schon so ein unterschwelliger Konflikt, den wir jetzt vor zwei Wochen nochmal komplett im Kern das ganze Wochenende lang aufgelöst haben. weil da sich sehr viel angestaut hat natürlich und jetzt aber total irgendwie nochmal eine neue Lösung gefunden haben und halt dadurch wieder ganz eine neue Nähe. Also es ist echt so Magic dann in Partnerschaft, wenn man so Urthemen nochmal auflöst, wie dann die Nähe wieder eine ganz andere ist. So.
Ja, das ist ja was sich die meisten nicht vorstellen können. Ne? Also ich sage das ja auch immer, wir sind jetzt seit bald 20 Jahren zusammen und wir sind halt so glücklich wie noch nie zuvor, weil das halt jedes Mal wieder bei jedem Konflikt irgendwie halt mehr Nähe entsteht. Die meisten sich das einfach nicht vorstellen können. Aber das ist genauso, wie du sagst, das erleben wir tatsächlich auch genauso. Und manchmal sind die Konflikte auch einfach echt tiefgreifend und saftig, aber ich finde es voll schön, dass du das auch teilst, auch gerade so offen bist, mit dem wir streiten auch permanent, schmeißen die Gläser und so. Weil
also permanent nicht, weil wir streiten dann voll heftig und dann, wenn du den Streit geklärt hast, dann ist es halt so krass gut, also so nah und beschwingt und inspirierend und geil und anziehend wieder. Und viele streiten ja permanent unterschwellig.
Ja, ja, okay, das wäre genau das.
Und wir streiten heftig kurz und dann ist es auch wieder gut so.
Ja.
Und natürlich ist jeder da anders und jedes Paar auch anders und auch im Coaching. Also wir sagen nie, wir machen so und das ist super, sondern wir machen so und was funktioniert für euch? Also das rausfinden, was halt für jedes Paar auch individuell funktioniert. Und zum Thema machtlos aber dann wieder, weil das war halt, solange ich dachte, ich bin machtlos, hat halt Chris tatsächlich nicht das gemacht oder so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe, oder war dann halt schon widerspenstig und war so im Widerstand. Und das war natürlich super anstrengend. Also er musste ja dann auch im Widerstand sein, weil wenn ich denke, er ist irgendwie XY, also ein entweder dominantes Arschloch oder ein irgendwie ein Loser, so. Solange ich das denke, bestätigt er mir das dann. Und wie ich dann, also ich kann so an unserer Beziehung ablesen, ob bei mir gerade wieder das Machtlos-Programm läuft oder ob ich im Sattel sitze und halt mich als Schöpferin meines Lebens erfahre. So. Mhm. Und wenn ich das tue, dann ist halt, also färbt es auf Chris instantly ab. Also es ist so magic, das ist nochmal zum Anfang, also zwei Drittel, ein Drittel und Frau ist die Machtvollere. Also wenn ich gut drauf bin und mit mir im Reinen bin und ja, mir mein Thema angeschaut habe, dann färbt es sofort auf Chris ab und der folgt mir da.
Mm. Happy wife, happy life.
Ja, schon ein bisschen. Und schon ein bisschen. Ja, und das konnte ich halt nie. Also ich habe dann immer auch bei ihm geschaut und gesagt, ja, schau du dir das an und hier und da und halt voll viel Energie da rein. Und du bist immer und halt immer bei ihm so gewesen, bis ich dann erkannte, okay, vielleicht sollte ich mal bei mir schauen. Oh, schon wieder. Ja. Irgendwie. Und das ist so nervig, aber ich habe halt gewählt, in diesem Leben als Frau da zu sein und weiß, wie, also und auch mit jeder Frau, mit der man redet, auch wenn sie denkt, sie ist machtlos und dann redest du mit ihr und eigentlich weiß sie, ah ja, stimmt, ich weiß, ich habe die Hosen an, so. Ja. Und ich weiß, ich bestimme die Stimmung in unserer Beziehung.
Ist aber auch.
Das weiß Frau eigentlich.
Ja. Ja, und Mann eigentlich auch, ne? So unterschwellig Mann weiß auch. Man das. Wobei mein Eindruck ist, dass Männer das mehr wissen als Frauen. Mhm. Also, das stimmt. Dass die, ne, bei uns Frauen das einfach schwerer ist, zu erkennen, was wir alles steuern, ohne es auch mitzuschneiden, wenn wir irgendwie diese Art von Arbeit irgendwie nicht machen. Und Männer wissen das aber schon intuitiv schneller, dass eben Frau die Hosen anhat, sozusagen. Ja, sehe ich tatsächlich.
Ja, weil, wenn Frau das nicht sehen will, also bei mir auch, ist es halt, weil ich es oft auch scheiße finde, als Frau geboren zu sein. Also nicht oft, aber manchmal. Also so, oh nein, jetzt bin ich schon wieder schwanger mit allen Wehwehchen, was halt dazugehören. Also Symphysen, Schmerz, also nicht nur Wehwehchen, sondern richtige Wehen. Mhm. Auch nicht nur während der Geburt, sondern schon in der ganzen Schwangerschaft. Alles, was dazugehört, das ganze Programm. Steißbeinschmerzen, Hämorrhoiden, Symphysenschmerzen, Stimmungsschwankungen, all das und dann auch die Geburt natürlich, mitunter super schmerzvoll, Stillen, entzündete Brustwarzen, ja. Dann jedes Monat Menstruationsblutung. Ich meine, what the fuck? Und ja. Es ist einfach so, es ist schon so krass, Frau zu sein. Und dann auch natürlich noch das, also ich habe jetzt nochmal dieses neue Buch gelesen, kann ich dir dann den Link schicken, wo eben drinnen steht, 1% der Männer verdient mehr oder gleich viel wie 99% der Frauen insgesamt. Mhm. Also wo du einfach denkst, oh, ich verstehe alle Frauen, die denken, hey, nein, ich brauche keinen Mann, ich will keinen Mann, es ist einfach alles unfair. Mhm. Also die einfach diesen Kampf auch führen von Gleichberechtigung, weil es eben gefühlt in vielen Bereichen noch so unfair ist und das halt natürlich in die private Partnerschaft dann mit einfließt. Also so war es bei uns, dass ich den Chris ganz oft dafür bestraft habe, dass halt auf der Welt noch so viel Ungleichheit und Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrscht. Und also Putin zieht den Krieg und ihr denkt mal, hey, Männer, was ist eigentlich mit euch los? Ihr seid einfach so scheiße. und dann aber natürlich zu erkennen, okay, und ich kann es in meiner Partnerschaft, kann ich Frieden herstellen und Geschlechterfrieden herstellen und meine Söhne kann ich so erziehen, dass sie halt tolle Männer sind, die die sehen, was Frau macht und das wertschätzen, was Frau macht und der Frau nicht Angst haben vor der Macht der Frau und deswegen sie unterdrücken, sondern die Macht der Frau feiern und jeden Tag dankbar sind für das, was sie dafür kriegen. Und genau. Und es war für mich auch ein Daily Struggle, so diesen Kampf halt zu transformieren, tatsächlich.
Ja. Ja, es ist schon ein komplexes Leben, dieses, welches wir hier so leben und vor uns haben. Vielen Dank fürs so offene Teilen von deiner Geschichte, Tanja, und
voll gerne
deine Partnerschaft. Ihr, also du hast schon gesagt, ihr habt ja den tollen Podcast, das neue Wir.
Mhm, genau.
Ihr macht auch Coaching-Gespräche, wobei im Moment macht die nur Chris. Oder machst du die aktuell jetzt auch, seitdem du
hier? Nee, im Moment nur Chris. One-on-one-Coaching-Gespräche kann man gerne buchen.
Ja.
Genau, und bald wird es auch eine Gruppe geben. Also eine Coaching-Gruppe.
Okay.
Aber das gibt es dann auch alles bei uns auf der Webseite als Infos. Genau.
Ja
und als also so als Abschluss nochmal zu sagen, also natürlich ist es als Frau krass, diese zwei Drittel auch zu tragen und zu wissen, was da für eine Verantwortung einhergeht. Und generell Frau sein ist krass und gleichzeitig ist es aber so toll, sich die Möglichkeit zu haben, also generell, dass es zwei Geschlechter gibt und man sich oder mitunter natürlich auch mehr, wenn man alles mit einbezieht, aber dass man sich als Frau erfährt mit einem Mann, ist halt, also kannst du einfach nur 100% als Frau erfahren, wenn du diesen Gegensatz Mann dazu hast und das ist einfach richtig, richtig toll und deswegen wünsche ich mir halt ja einfach noch viel, viel mehr Wertschätzung zwischen den Geschlechtern und zwischen Paaren. Weil es einfach dann, also was dann möglich ist, wenn sich die Geschlechter halt sich gegenseitig feiern für ihre Andersartigkeit, dann, dann hätte man eine ganz eine andere Welt am Start.
Voll. Und zu dem Gedanken zwei Drittel, ein Drittel, dass wir mehr Verantwortung tragen, jetzt mal als These dahingestellt, dass die Verantwortung ist ja immer zweischneidig. Das ist ja auch wie wenn man ein Unternehmen führt und Mitarbeiter hat, wie das jetzt bei uns oder auch bei euch ja der Fall ist, dann ist das halt natürlich viel mehr Verantwortung in so einem Unternehmen. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch, ich sag mal, aber Großteil des Gestaltungsspielraums und kann es mir eben auch so kreieren, wie ich es will. Das heißt, es ist das Risiko, was ich mittrage und die ganze Last und so, aber gleichzeitig ist es auch der Gestaltungsspielraum, den ich habe und mal davon ausgegangen, das stimmt, zwei Drittel, ein Drittel, dann habe ich halt als Frau eben auch eine richtig große Möglichkeit, das zu gestalten und brauche halt nur diesen Zugang dazu. Ne? Das ist, glaube ich, das, was vielen jetzt, die wahrscheinlich zuhören, noch fehlt, weil die denken, oh, klingt irgendwie nach einem abgefahrenen Konzept, aber was mache ich denn jetzt? Und da kann man natürlich irgendwie jetzt zu euch gehen, Podcast hören, bei Chris ein Coaching-Gespräch buchen. Ich mache ja keine 1-zu-1-Coaching oder wir haben ja gerade das Liebeleben-Wochenendtraining gemacht, was wir im Herbst auch nochmal machen werden. Also sozusagen einfach anzufangen, da reinzugehen.
Ja.
In dieses Bewusstsein und dann zu trainieren, ne? Ich meine, ihr macht diese Arbeit ja auch schon ewig lang, wir auch schon, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon da miteinander, also seit 20 Jahren zusammen, aber dann erstmal auch ein bisschen toxisch. Auf jeden Fall mindestens 10 Jahre sind wir auf jeden Fall auf diese Art und Weise schon dabei. Und sind, das ist ja immer noch Work in Progress. Also es hört halt irgendwie jetzt einfach auch nicht auf. Und im Grunde ist es aber ja auch schön, weil es, wenn es so ist wie jetzt, wie du auch gesagt hast, ne, Streit gehört halt dazu, super wertvoll, fühlt sich halt immer blöd an, aber es ist halt immer super wertvoll, um die Lücken, die da waren, wieder zu schließen. Und es wird halt mehr so zu so einem Spielfeld. Ich nenne das halt immer Evolutionary Partnership, also dass wir halt eben uns gefunden haben und zusammen miteinander so leben, dass wir uns halt beide mehr dahin entwickeln, wo wir eigentlich jeder für uns selbst auch hinwollen und dass die Partnerschaft eher sozusagen das Vehikel ist, dass wir das gemeinsam erschaffen können. Und als Nebenprodukt haben wir auch noch zusammen eine geile Zeit.
Genau.
Und erschaffen
meistens. Ja, genau. Und was noch ganz wichtig ist, weil mit diesem zwei Drittel, ein Drittel, also da hört man dann oft wieder als Frau, oh nee, jetzt muss ich mehr machen und so.
Ja.
Aber ganz, ganz wichtig ist, dass von beiden, also wenn der Mann so ein Drittel macht, die Frau zwei Drittel, dass das für beide 100% sind. Also auch der Mann gibt immer dann 100% und die Frau, das sind ihre 100% und das seine 100%. Und beide geben quasi alles und die Frau gibt nicht mehr, weil es ja ihre 100% einfach ein größerer Rahmen sind.
Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen abstrakt zu verstehen, aber vielleicht noch einmal, um das zu vereinfachen. Das eine ist sozusagen das tägliche Tun, ne? Mhm. Wir als Frauen tun und organisieren mehr im Alltag, weil wir das auch gar nicht können, weil unser Verstand so funktioniert. Und die Männer tun wahrscheinlich tatsächlich weniger, aber von der Verantwortlichkeit bezogen auf das Gelingen unter der Wasseroberfläche sind es halt 100%. Also ist nicht eben 50-50 oder 40-60, sondern da ist es halt 100% und 100%. Also ich bin verantwortlich für die Erfahrung, die ich in Partnerschaft mache und er ist verantwortlich, oder auch sie, ne, gibt ja auch gleichgeschlechtlich Bliebende, ist verantwortlich für die Erfahrung, die sie oder er macht. Und da vielleicht nochmal ein ganz kurzer, wir sind voll spät, aber ganz kurzer extra Schlenker zu Gleichgeschlechtlichkeit, weil du gerade gesagt hast, das ist natürlich als Frau die einzige Möglichkeit, mich in vollumfänglich in meinem Frausein erfahren mit einem Mann an meiner Seite. Das gilt natürlich für den Mann mit einer Frau auch, aber ich höre schon, vielleicht magst du da noch kurz zwei Sätze zu sagen, die homosexuellen Paare, was die dazu, was in dem Sinne, das kann ja nicht sein, weil es ist ja auch normal, was ich hier mache.
Auf jeden Fall. Also kann man sie genauso als Frau erfahren mit einer anderen Frau. Also auf jeden Fall. Und es ist ja einfach nur persönliche Präferenz quasi. Also dass weil ich einen Mann attraktiv finde, auch sexuell, deswegen kann ich mich mit ihm am besten als Frau erfahren. Wenn ich eine Frau sexuell attraktiv finde, dann kann ich mich mit ihr genauso als Frau erfahren. Also es ist, geht
ich
natürlich
will, ich glaube beides. Tatsächlich, das ist, ich glaube tatsächlich, ich widerspreche dir mal einfach. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht stimmt. Ich habe mich auch mit homosexuellen Paaren schon mal darüber unterhalten. Also das heißt nicht, das ist weniger wert oder schlechter oder soll man nicht machen, um Gottes Willen. Ne? So, also es ist genauso, wie du sagst, persönliche Präferenz. Und ich glaube dennoch, dass wenn ich als Frau mit einer Frau in Beziehung bin, dass trotzdem sozusagen die Erfahrung des männlichen Gegenparts ja fehlt und das eben schon eine besondere Form von Erfahrung. So wie mir die Erfahrung fehlt, wie es wäre, mit einer Frau in der Beziehung zu sein, fehlt denen sozusagen die Erfahrung mit dem gegengeschlechtlichen Part. Egal, ob das jetzt Mann, Mann und Frau, Frau oder so ist, ist wurscht. Und interessanterweise ist es ja tatsächlich oft so, gerade bei männlich gleichgeschlechtlichen Paaren, dass die so, dass die irgendwie beste Freundinnen oder so haben, dass die irgendwie so viele Frauen im Leben haben, um das eben, glaube ich, auch tatsächlich auszugleichen und auch weibliche Paare oft dann männliche Freunde haben, um auch diesen männlichen Gegenpart oder auch mit Männern zusammenarbeiten oder so, weil es eben doch auf einer, glaube ich, biologischen Ebene so ein Streben nach diesen Erfahren in der Gegengeschlechtlichkeit gibt. Mhm. Ohne Wertung, also sozusagen nicht, es nicht weder besser noch schlechter, wie auch immer, aber ja, spannendes Thema.
Ja, genau. Also das ist auch, also es muss ja nicht nur in der Beziehung und im Bett quasi so sein, dass man sich als Frau oder als Mann erfährt, sondern eben auch im beruflichen Kontext oder im freundschaftlichen Kontext, genau. Und da kenne ich auch ganz viele gleichgeschlechtliche Paare, die eben, wie du sagst, das dann anderwertig im Leben suchen und haben und schätzen auch.
Ja, voll cool. Ich habe noch ein paar unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde zu vervollständigen. Und bevor ich das mit dir mache, würde ich gerne noch eine Klitzekleinigkeit. Und zwar, wir haben ja alle die Tendenz, so nach großen Zielen zu streben. Neuer Job, toller Job, bessere Partnerschaft, Kinder kriegen, irgendwann Kinder aus dem Haus, was auch immer. Und ich glaube aber, dass ein erfülltes Leben aus den kleinen Momenten besteht und nicht diesen großen Entscheidungen, die auch toll und wertvoll sind. Aber wenn wir zurückgucken, ist es eigentlich die, sind es eigentlich die, ich sag mal, fast unbedeutenden alltäglichen Momente, die zu dem kontinuierlichen Gefühl von Erfüllung führen. Deswegen würde ich dich bitten, einen Moment zu teilen, wenn du magst. Einen total alltäglichen, gewöhnlichen Moment. Heute, die letzten Tage irgendwann, wo du einfach dieses Glücklichsein gespürt hast.
Da fällt mir sofort was ein. Wir sind jetzt 5 Jahre haben wir Carsharing gemacht und haben eben nur Shared Cars verwendet. Und jetzt haben wir letzte Woche uns einen Bus gekauft, einen Mercedes-Bus mit 7 Sitzplätzen und sind dann das erste Mal damit gefahren. Und Chris hat ein Lied angemacht und wir haben uns angeguckt und wir haben beide so gelacht und geweint und uns sind die Tränen gekommen, weil es halt so...
Kommen mir gleich die Tränen.
So ein mega Feeling war, das erste Mal wieder in unserem Love-Mobil zu sitzen und halt diese, also bei mir sind wie so ein Kinofilm die Bilder ab im Kopf abgerauscht, wie was wir alles mit diesem Auto erleben werden. Also
ach, wie schön.
Die Kinder hinten drinnen und wieder, also wir sind total reiselustig und abenteuerlustig und dass wir dann mit dem Dachzelt irgendwo im Wilden, in der Natur campen und haben uns eben angeguckt und waren so beide so ergriffen von unserem neuen Auto.
Voll schön. Ah, richtig schön. Vor allen Dingen, weil man ja denken könnte, naja, ein Auto, ich bitte dich, Tanja. Ja. Kannst du nicht was tiefgreifenderes erzählen? Ja, aber voll schön, ich kann es total nachempfinden.
Also es war halt irgendwie die ganze Freiheit und Abenteuerlust, die wir so lieben und die uns verbindet, war da in diesem einen Moment greifbar, spürbar, erlebbar.
Voll schön.
Das war richtig schön, ja.
Super schön. Jetzt kommen meine Sätze. Liebe ist
der größtmögliche Rahmen und die Kraft, die alles verbindet.
Frau sein bedeutet.
Frau sein bedeutet die Möglichkeit, sich als uneingeschränkte Schöpferin zu erleben.
Als Mutter bin ich.
Als Mutter bin ich jeden Tag extrem gefordert und maximal erfüllt.
Spiritualität ist
die Möglichkeit, sein Bewusstsein in all seinen Facetten zu spüren und die Verbindung zu allen Menschen und alle Lebewesen und zum großen Ganzen zu spüren.
Tanja, danke schön. Das war schön.
Danke dir, Dana, und danke für deine großartige Arbeit.
Wahnsinn, oder? Ist das nicht verrückt? Krass, was diese Frau für eine Vergangenheit hat. Mich berührt das wirklich immer wieder, davon zu hören und vor allen Dingen, wie offen und tiefgreifend sie damit umgeht. Also, dass sie so sensibel, aber gleichzeitig auch aus einer unglaublich tiefen Stärke heraus immer wieder den Schmerz, der da ist, einlädt, dass der auch einfach sein darf. Und die Wut, wie sie gesagt hat, dass diese Gefühle, die einfach wahrscheinlich noch eine Weile da sein werden für die Verarbeitung, dass die einfach da sein können. Und ich finde, das ist so ein unglaublich inspirierendes Beispiel dafür, dass wir uns einerseits nicht
Wir müssen einerseits nicht hart werden und eine Mauer aufbauen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch darauf aufpassen, uns nicht zu verlieren in den Gefühlen. Aber wenn wir beides integrieren, dann können wir aus einer inneren Stärke heraus dem Gefühl Raum geben und es durchfühlen, bis es geheilt ist. Also wirklich inspirierend. Alle Infos zu Tanja und ihren Businesses findest du in den Shownotes, natürlich insbesondere für die Coaching-Gespräche. Tanja ist noch nicht wieder, wie sie ja im Gespräch gesagt hat, dabei zu coachen, weil sie einfach gerade noch mit den Kindern zu viel zu tun hat, insbesondere mit Nuriel. Aber bei Chris kannst du Coaching-Gespräche buchen. Also wenn du Bock hast, Chris ist einfach wirklich toll, bietet 1:1 Coachings an und ich kann ihn von Herzen empfehlen. Genau. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen aus der Folge. Lass mich das gerne wissen unter dem Facebook-Post, unter dem Instagram-Post oder auch Facebook-Post in Social Media. Wenn du glaubst, das könnte für jemanden interessant sein oder spannend sein, dann schick diese Folge gerne weiter oder poste das öffentlich auf deinem Instagram-Kanal und vertag mich und vielleicht auch Tanja. Das ist natürlich auch immer toll. Und ansonsten freue ich mich über Feedback, egal auf welcher Plattform du das hörst. Auf iTunes oder auf Spotify kannst du Sterne verteilen oder schick uns eine Mail. Deine Gedanken interessieren mich immer. Alles Liebe. Pass auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Dana.